Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar geht es heute um das Thema, wo hört Coaching, Beratung auf und wo beginnt Therapie? Wo ist da eigentlich der Unterschied? Unser Gast ist Herr Dr. Werner Weishaupt und wir freuen uns, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Werner.
Ja, hallo, Ilona.
Herzlich willkommen bei Psychologisch, dem Podcast des Verbandes Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und psychologischer Berater. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews, Fachgespräche und jede Menge Wissen rund um Psychologie und Psychotherapie.
Das ist wirklich eine ganz existenzielle Frage, zu welcher Berufsgruppe ich zähle, zu welcher ich gehöre, ob ich psychologische Beratung oder Coaching anbiete oder als Heilpraktiker für Psychotherapie eben therapeutisch arbeite, weil die Rechtsgrundlagen und verschiedene andere Vorschriften sind komplett andere. Jeder Beruf beruht auf eigenen Grundlagen und hat bestimmte Grenzen. Und die einzuhalten ist eben existenziell wichtig, weil wenn ich die überschreite, mache ich mich möglicherweise schon strafbar oder kassiere Abmahnungen von Mitbewerbern auf dem Markt. Und deshalb wollen wir heute darüber aufklären.
Weil es ja auch schwierig zu erfahren, wenn jetzt ein Klient in meine Praxis kommt. Ich bin psychologische Beraterin und der setzt sich vor mir hin und sagt, ich habe eigentlich nur ein Problem, dass ich immer wieder an Beziehungen scheitere. Da denkt man ja erstmal, ist das ja ein Beratungsgespräch.
Genau.
Woran würde ich denn merken, während des Gesprächs oder während der Sitzung, dass es doch ins Therapeutische abgleiten würde?
Ja, ich muss ein Sensorium entwickeln dafür, wann erscheinen mir bestimmte Beschwerden oder Symptome oder Probleme, die der Klient dann schildert, wann erscheinen die mir in irgendeiner Weise krankhaft verdächtig? Also wann merke ich, dass eine Angststörung dahinter steht oder eine Depression oder eine Zwangsstörung? Bei dem Beispiel, was du erwähnst aus der Praxis, wenn zum Beispiel deutlich wird, dieser Klient geht immer wieder neue Beziehungen ein, ja, aber kann die einfach nicht halten. Er muss sie sozusagen zwanghaft abbrechen, sobald ein bestimmter Grad von Nähe, von Intimität überschritten wird. Dann ergreift er sozusagen die Flucht. Ja, dann wäre es nicht einfach eine gelernte Beziehungsschwierigkeit, sondern da könnte eine Zwangsstörung dahinter stehen oder eine Angststörung. Und die haben dann schon Krankheitswert, entsprechend dem Katalog der seelischen Erkrankungen im ICD-10, was noch gültig ist in Deutschland. Da würde ich dann reinschauen können und würde eine Verdachtsdiagnose ermitteln können, wobei ich als psychologischer Berater oder Coach nicht so weit gehen darf, tatsächlich eine Diagnose zu stellen. Das mache ich nur zu meiner persönlichen Abgrenzung, zu meiner Sicherheit, ja, denn sobald erkennbar wird, jemand leidet seelisch unter einer Störung mit Krankheitswert, bin ich schon verpflichtet, diese Person dann weiterzuleiten an jemand, der die Zulassung hat zur psychotherapeutischen Heilkunde. Das kann sein, eben ein Heilpraktiker oder Heilpraktikerin für Psychotherapie, das kann sein, ein ärztlicher oder psychologischer Psychotherapeut mit Approbation oder ein Psychiater oder so. Genau, da verläuft schon die Grenzlinie.
Dazu ist ja zu erwähnen, Coaching, Beratung. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen dem Coaching und der psychologischen Beratung? Oder ist das gleichzustellen?
Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist gleichzustellen. Der Begriff Coach und Coaching kommt ja aus dem Englischen bzw. Amerikanischen. Hier in Deutschland war es so, dass die psychologische Beratung als professionelle Tätigkeit Aufschwung genommen hat in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Warum ist da der Wunsch und Bedarf nach Beratung gestiegen? Lebensberatung, Erziehungsberatung, Eheberatung und so weiter. Das hängt mit bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen, wie zum Beispiel, dass die haltgebende und orientierungsgebende Rolle der großen Institutionen, der Kirchen, der Gewerkschaften und anderer gesellschaftlicher Kräfte immer weiter nachgelassen hat. Also die Menschen haben sich davon distanziert, haben sich emanzipiert im Zuge der Suche nach Selbstverwirklichung ist heute jeder auf sich selber auch angewiesen. Das ist seine persönliche Aufgabe, sich nach einem bestimmten Wertesystem zu richten oder für sich selber eins aufzubauen. Und das ist eine Anforderung, der viele Menschen einfach nicht gewachsen sind. Und die suchen dann Unterstützung, sei es bei der Astrologie zum Beispiel, ja, oder verschiedenen anderen geistigen Strömungen, die wir in den letzten Jahrzehnten auch beobachten konnten. Jedenfalls die Institutionen, die früher bestimmte Werte und Normen vorgegeben haben, hatten keine tragende Überzeugungskraft mehr. Und dadurch hat sich der Markt geöffnet, im Grunde für die psychologischen Berater oder Coaches, die neutral beraten, also nicht ausgehend von einer bestimmten Weltanschauung oder bestimmten Moral, sondern das Ziel der psychologischen Beratung und des Coachings ist, den Klienten dabei zu helfen, eigene Entscheidungen treffen zu können, eigene Orientierung zu finden, und dabei unterstützen wir sie.
Der psychologische Berater, das ist ja kein geschützter Begriff, da kann ja jeder losgehen und eine Praxis eröffnen, wenn er lustig ist. Und dann habe ich doch einen Klienten vor mir sitzen und da denke ich mal, naja, das ist eine Beratung, weiß gar nicht, dass der nach einem ICD-10 erkrankt ist, gehe meiner Beratung nach und könnte es sein, dass es, wenn es so ist und ich habe keine Ahnung davon habe und der eigentlich therapeutische Hilfe bräuchte, dass ich trotzdem dann bestraft werden könnte?
Ja, also ganz so einfach, wie du es jetzt skizziert hast in deiner Frage, ist es dann doch nicht. Ja, es ist zwar richtig, dass der psychologische Berater kein geschützter Berufsbegriff oder keine geschützte Berufsbezeichnung ist, genauso wenig wie eben der Coach. Insofern kann sich im Prinzip jeder so titulieren. Aber es gibt doch zwei Prüfsteine, die man da anlegen kann und die Orientierung geben. Nämlich einmal, wenn ich sowas mache und habe von psychologischer Entwicklung, psychologischen Störungen, Problemlösungen und so weiter null Ahnung, dann könnte ein enttäuschter Klient mich auch wegen Betrugs verklagen. Ja, dass ich etwas vorspiegele zu sein, was ich in keiner Weise tatsächlich mit meinem Wissen und Können abdecke. Das heißt, eine grundlegende Ausbildung und ein Durchdringen dieser psychologischen Zusammenhänge und Muster und auch das Wissen um seelische Erkrankungen muss vorhanden sein, damit ich diese ganze Richtung krankhafter Störung dann auch im Einzelfall erkennen kann. Der zweite Grenzstein ist die im bürgerlichen Gesetzbuch festgelegte Sorgfaltspflicht. Die gilt generell, ob ich jetzt ein Auto repariere, ja, wenn ich damit fahre als Besitzer, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass die Werkstatt das fachgerecht instand gesetzt hat, ja, dass ich nicht zu Schaden komme mit einem Auto, was nicht richtig oder nicht vollständig repariert worden ist. Vergleichbar darf ich als psychologische Beraterin oder Coach natürlich auch nur mich Problemstellungen widmen oder der Begleitung und Lösungssuche mit den Klienten auf den Weg begeben, wenn ich das fachgerecht mache, also entsprechend den Erkenntnissen, die die Psychologie und Psychotherapie als und Beratungsforschung ja als angemessen mittlerweile entwickelt hat. Das sind ja Forschungsgebiete, die in den letzten 40, 50 Jahren enorm Auftrieb bekommen haben, wo es klare Leitlinien auch gibt. Wann bewege ich mich innerhalb dieser Sorgfaltspflicht, dass mein Klient nicht zu Schaden kommt? Dazu gehört dann zum Beispiel auch, Depression als Depression zu erkennen oder Suizidgefahr herauszuhören oder nachzufragen, ja, um mich zu vergewissern, bei dem Klienten besteht in irgendeiner Weise eine solche Gefährdung. Und dann muss ich eben auch meiner Sorgfaltspflicht entsprechend diesen Menschen weiterverweisen in andere fachliche Hände.
Also es ist ja schon ganz gut erklärt, wo die Beratung aufhört und das Coaching und wo beginnt die Therapie. Also das heißt, ich muss auch immer darauf Acht geben, dass ich da nicht in so einer Grauzone versinke.
Ja, das für sich herauszufinden ist für etliche Kolleginnen und Kollegen wirklich eine Schwierigkeit, wenn sie das nicht im Rahmen ihrer Ausbildung auch gründlich gelernt haben und zum Beispiel an Klienten, an Übungsklienten sozusagen trainiert haben. Ja, das kann man ja gut machen im Rollenspiel, auch mit Studierenden, dass einer eine bestimmte Klientenrolle einnimmt, eine Vorinformation bekommt, ja, was da im Hintergrund bei ihm noch schlummern soll laut Rollenanweisung und sich in diese Rolle hineinbegibt, ja, das spielt und der andere Partner, der jetzt Beraterin oder Coach spielt und übt, ja, der hat halt die Aufgabe, ne, das herauszuhören, herauszufühlen und herauszufragen, was steht hinter diesen aktuellen vorgetragenen Schwierigkeiten und Problemen. Also das bedarf wirklich eines Trainings, ist aber in der Praxis auch bei jedem Anruf, den ich bekomme, als niedergelassener Berater mit einer eigenen Praxis, ja, und bei jedem Erstgespräch ist das immer wieder neu die Aufgabe, das ganz sensibel, vorsichtig, umsichtig anzutasten und nachzufragen, was ist mit diesem Menschen genau los. Ich will das Ganze auch nochmal von der anderen Seite her beleuchten. Wenn wir jetzt uns anschauen, das Tätigkeitsgebiet derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die eine Heilkundezulassung haben. Wie gesagt, entweder als Naturheilpraktiker mit dem Schwerpunkt Psychotherapie oder als Heilpraktiker für Psychotherapie oder als ärztlicher oder psychologischer Psychotherapeut, dann ist deren Hauptzielgruppe, sind ja dann die Menschen, die tatsächlich eine seelische Erkrankung, eine Suchterkrankung, eine Störung mit Krankheitswert, also mit entsprechend hohem Leidensdruck, mit entsprechenden Beschwerden sozusagen vorweisen. Und dann, wenn mir so ein Klient als Beraterin, Berater begegnet, vielleicht jemand, der auch schon Psychopharmaka nimmt, vom Arzt verschrieben, sei es Hausarzt oder Psychiater oder so, ja, dann sollte ich schon höchst sensibel mich erkundigen, darf ich hier diesen Menschen überhaupt weiter beraterisch begleiten, ja oder nein. Und das ist eben nicht immer gegeben. Ja, es kann gut sein, dass ich das dann bei dem Erstgespräch belasse und der betreffenden Person, dieser Klientin dann Hinweis gebe auf eine Suchtberatungsstelle oder auf eine Klinik oder auf niedergelassene Psychotherapeuten oder Ärzte, wo ich ihnen dann erklären muss auch, das ist meine Verpflichtung, rechtlich und gesetzlich, um meiner beruflichen Verantwortung gerecht zu werden, darf ich Sie jetzt hier nicht länger begleiten, beraten, ja, sondern bitte gehen Sie zu einem dafür qualifizierten Kollegen oder Kollegin weiter. Und in der Praxis ist es sehr gut, wenn ich eine Liste selber mir anfertige von professionellen Kollegen, Kolleginnen in meinem Umfeld, mit denen ich kooperieren kann in dieser Weise, dass ich da vielleicht auch mich persönlich mal vorgestellt habe, Kontakte aufgenommen habe und sage, ich habe mich hier neu niedergelassen als psychologische Beraterin oder Coach. Darf ich im Falle des Falles, ja, darf ich dann Patienten oder Klienten zu Ihnen weiterschicken? Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Klienten, die ich selber nicht als Berater, Beraterin weiter begleiten darf, dass die dann dort ankommen, wo sie die erlaubte Hilfe bekommen, also medizinische Hilfe oder heilpraktische Hilfe, die ist viel größer, wenn es da einen persönlichen Draht gibt zu den Leuten, zu denen ich die hinschicke, als wenn ich sage, ja, gehen Sie mal in die Klinik sowieso. Ja, das ist oft eine Überforderung und dann unterlassen die Klienten das und niemand ist geholfen.
Also wäre es sehr sinnvoll, schon vorher sich Listen mal zusammenzustellen, sich mit Ärzten, Psychotherapeuten oder Psychiatern in Kontakt zu setzen und dass man so einen kleinen Notfallplan dann hat.
Genau, eine Notfallliste, ja, von, von anders qualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Das kann auch im Einzelfall meinetwegen eine Physiotherapeutin oder ein Osteopath sein oder. Ja, ich oder auch manchmal Zahnärzte sind gefragt, ja, wenn Leute diesen Bruxismus haben, ja, also diese extreme Verspannungen der Kau- und Kiefermuskulatur, ja, die zum nächtlichen Zähneknirschen dann führt. Da stecken ja oft seelische Probleme dahinter, ja, dass die Leute das unbewusst so machen. Aber dann ist es gut, wenn ich auch ein, zwei Zahnärzte im Hintergrund habe, die sich zum Beispiel damit auskennen. Ja, und auch nicht nur diese Problematik durch die zahnärztliche Brille betrachten, sondern offen sind für diese seelischen Hintergründe. Ja, also so ein Netzwerk, das kann sich im Laufe von Monaten, von Jahren, kann sich das gut entwickeln. Und ich kann das aktiv aufbauen. Das ist auf jeden Fall eine wertvolle Empfehlung.
Was darf ich denn überhaupt als Beraterin oder als Coach machen oder mit dem Klienten vornehmen? Oder heißt es Patienten? Oder darf ich mich auch, wenn ich eine systemische Therapieausbildung habe, mich systemische Therapeutin nennen als psychologischer Berater? Oder bin ich da schon zu sehr verwaschen?
Ja, da wird es schon verwaschen, genau. Warum? Weil systemische Therapeutin oder systemischer Therapeut erweckt ja allein durch den Begriff, den Wortbestandteil Therapeut, Therapeutin, erweckt ja den Eindruck, ja, es geht hier auch um Heilbehandlung. Das ist ja die wörtliche Übersetzung von Therapie. Ja, also es geht um Psychotherapie und eigentlich wäre es korrekt, das dann als systemisches Coaching oder systemische Beratung zu bezeichnen, das, was mein Angebot ausmacht. Und mich selber auch als systemischer Berater oder systemischer Coach zu bezeichnen. Die Ausbildungsinstitute sind da selber auch nicht so ganz genau. Die verleihen dann Zertifikate, auf denen draufsteht, ja, systemische Therapeutin zum Beispiel. Aber wenn ich keine Heilkundezulassung habe als Heilpraktikerin für Psychotherapie, dann darf ich solche missverständlichen Titel nicht führen, darf die nicht auf meiner Homepage verwenden und so weiter. Ja, dann kann ein Mitbewerber oder ein Berufsverband der approbierten Therapeuten oder die Psychotherapeutenkammer oder Ärztekammer, ja, die können mir eine Abmahnung ins Haus schicken und verlangen, dass ich das sofort unterlasse, bei in der Regel ziemlich hohen Strafandrohungen. Und die Fristen sind da sehr kurz, die mir gesetzt werden, und die möglichen Strafzahlungen sind sehr hoch, ja, weil das ist im Bereich des Wirtschaftsrechts leider in Deutschland üblich, dass die Abmahnsummen, es können schnell einige tausend Euro werden, die ich dann zahlen muss, wenn ich das nicht innerhalb dieser Frist ändere. Also da können wir nur warnen, diese Berufsbezeichnungen einfach klar und eindeutig zu halten. Jetzt aber zum ersten Teil deiner Frage. Ich beziehe mich jetzt mal auf das Psychotherapeutengesetz von 1999-2000, ist es dann in Kraft getreten. Da wird ja definiert, was ist Psychotherapie. Und dann steht da folgender Satz drin, den lese ich jetzt gerade mal vor. Tätigkeiten, die nur der Aufarbeitung oder Überwindung sozialer Konflikte oder sonstiger Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben, gehören nicht zur Ausübung der Psychotherapie. Hintergrund für diese gesetzliche Bestimmung war bei den Beratungen des Psychotherapeutengesetzes, dass man vermeiden wollte, dass jetzt jeder, der zum Beispiel in einer Ehe- und Lebensberatungsstelle arbeitet, in einer Erziehungsberatungsstelle, in einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle und so weiter, dass der jetzt gleich die ganze Ausbildung zum Psychotherapeuten durchlaufen muss und vorweisen muss, um diese Tätigkeit, die er bis dahin unangefochten schon ausgeübt hat, auch weiter durchführen zu dürfen und zu können. Und deshalb hat er es gesagt, ja, Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstiger Zwecke außerhalb der Heilkunde. Konkret kann man das ganz gut schildern, wenn man sozusagen beim Lebenslauf einsteigt. Also fangen wir mal an bei Babys und neugeborenen Eltern. Da verändert sich ja zum Beispiel ganz viel in der Paardynamik. Bislang war man zu zweit, jetzt ist man zu dritt. Das Baby hat noch keinen Schlafrhythmus wie die Erwachsenen. Ja, jetzt kommen viele junge Eltern ja schnell in Überforderungssituationen. Und ein Teil dieser Hilfestellung kann der Kinderarzt geben, ein Teil kann die Hebamme geben. Aber ein Teil bleibt immer noch offen und man kann sich Rat in der Familie holen, vielfach aber auch nicht. Und dann kommen die Profis ins Spiel. Ja, das heißt, ich kann jetzt als Beraterin, Berater junge Eltern begleiten. Dann kommen die Kinder in den Kindergarten, dann kommen da auch altersentsprechende entwicklungspsychologische Probleme auf, ja, das sogenannte Trotzalter. Irgendwo habe ich gelesen, ne, das fängt im ersten Jahr an, ja, und geht dann bis 99. Das zieht sich natürlich durch, ja, dass manche Menschen aus Trotz einfach bestimmte Sachen nicht machen oder befolgen und so weiter. Also Erziehungsberatung im weitesten Sinne, ja, Schulkonflikte, sei es im Lernbereich, sei es im sozialen Leben der Schule, Klickenbildung in der Schule, Außenseiter, Mobbing der Kinder, der Jugendlichen, ja. Pubertät, ja, dann, also wir dürfen ja als Beraterin, Berater auch schon Kinder und Jugendliche direkt beraten und oder gemeinsam mit ihren Eltern. Oft sind reine Elterngespräche sinnvoll. Oft sind auch Gespräche oder auch Trainingsübungen, die ich als Berater auch machen darf, mit der ganzen Familie sinnvoll und so weiter. Bei den Erwachsenen können wir den Blick richten auf verschiedene Lebensbereiche, also Partnerschaft, Familie, meine Verwandtschaft, deine Verwandtschaft, also erweiterte Familie, ja, Konflikte, Schwiegereltern, was weiß ich. Oder der ganze Bereich der beruflichen Ausbildung, der Berufsfindung, der Verwirklichung im Beruf, betriebliche Probleme, berufliche Wechsel. Auch wenn ich meinen Job verliere, ist das eine Situation, wo psychologische Beratung, Coaching oft sehr, sehr hilfreich ist, darüber hinwegzukommen und auch herauszufinden, wo habe ich selber Defizite oder wo habe ich Fehler gemacht, was kann ich beim nächsten Mal besser tun und so weiter. Also bis hin zu Fragen von ja, Lebensführung, Lebenssinn, auch bei den älteren Semestern, die schon auf ihr Leben weitestgehend zurückschauen, im Nachhinein nichts mehr ändern können an den Dingen, wie sie gelaufen sind, wo die Lernaufgabe aber darin besteht, sich damit auszusöhnen, doch für sich selber eine positive Lebensbilanz zu ziehen und ja letzten Endes ja, zufrieden sterben zu können. All das sind Felder, wo psychologische Beratung angezeigt ist und sehr, sehr nützlich ist für die ratsuchenden Menschen.
Ja, da ist es eben ganz wichtig, das Wissen zu haben, was du vorhin gesagt hast, über die Grundpsychologie.
Genau.
Dass man sagt, okay, das ist jetzt ein sozialer Konflikt, das ist mit der Beratungstätigkeiten zu unterordnen. Oder oft mal bei Coaching ist es ja auch so, dass Leute ein Ziel erreichen wollen und man hilft ihnen dabei. Das Wie weiß ich noch nicht. Ja?
Ja.
Während bei der psychischen Beratung ist es ja eher so, dass ich da noch kein Ziel habe, sondern eher die Ist-Situation ändere und dann vielleicht ein Ziel erarbeite.
Ja, eine der ersten Fragen mit neuen Klienten ist ja die Auftragsklärung. Ja, also weshalb kommt jemand zu uns? Was ist sein Wunsch? Was ist sein Ziel, was er erreichen möchte? Und was hat ihn gehindert, das mit bordeigenen Mitteln erreichen zu können oder bislang jetzt umsetzen zu können? Dann können wir uns gemeinsam auf Ressourcensuche begeben. Ja, also in welchen anderen Lebensbereichen zum Beispiel hat jemand bestimmte Fähigkeiten erlernt, angewandt, benutzt, damit er auch seine Ziele erreicht. Nur in dem aktuellen Problembereich gelingt ihm das nicht. Ja, dann wäre es sozusagen die Lernaufgabe, die Fähigkeiten, über die ich im bestimmten Bereich verfüge, wo ich vielleicht eine bestimmte Rolle spiele, übertragen zu lernen auf einen anderen Bereich, wo mir das bislang noch nicht gelungen ist. Und deswegen ja, gehören so bestimmte Trainings- oder Übungsgespräche oder andere Übungsaufgaben durchaus auch zum Bereich des Coachings und der psychologischen Beratung.
Eine letzte Frage noch, bevor wir jetzt gleich die Folge beenden. Wenn ich jetzt jemand habe in meiner Praxis eine Stelle fest, der bräuchte eigentlich eine Therapie, der sagt aber, ich möchte zu keinem Therapeuten mehr gehen, kann ich, darf ich oder sollte ich gleich das Ganze beenden oder darf ich dann noch weiter denjenigen begleiten, bis ich den dahin bekomme, dass er eine Therapie anfängt? oder sollte ich mich komplett sofort rausziehen?
Ja, das ist eine Frage, die in der Praxis häufiger vorkommt, wo wieder Fingerspitzengefühl und auch Hintergrundwissen gebraucht werden. Ich muss vermeiden, dass mein Klient wegen nicht oder nicht rechtzeitig in Anspruch genommener fachlicher Hilfeleistung zu Schaden kommt. Ja, wo eine Symptomatik chronisch wird, wo sich etwas verschlimmert an seinen Beschwerden, da muss ich dann von mir aus tatsächlich auf die Bremse treten und sagen, tut mir leid, ja, ich darf Sie jetzt nicht länger begleiten, so gerne ich das machen würde. Und wir haben ja auch schon ein gutes Vertrauensverhältnis gewonnen. Aber ich muss darauf bestehen, dass Sie jetzt mal zum Arzt gehen und lassen dieses oder jenes klären. Ja, oder dass Sie zu einem approbierten Kollegen, Kollegin gehen oder dass Sie sich bei Ihrer Krankenkasse bemühen um eine stationäre Psychotherapie, weil sonst einfach Gefahr für Leib und Leben besteht.
Ja.
Und wenn ich hier jetzt ohne Ende weiter beraten würde, auch in vielleicht in eigener Selbstüberschätzung, ich kriege das doch in den Griff, oder wir beide zusammen, ja, wir kriegen das doch in den Griff, dann führe ich Klienten möglicherweise auch in eine Dauerabhängigkeit von mir, was auf keinen Fall förderlich ist, letzten Endes, ja, für die Eigenständigkeit von Klienten. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Klientin, die hatte diese abhängige Persönlichkeitsstörung. Ja, die hat also neben den Sitzungen bei mir, hat sie noch immer bei irgendeiner Hellseher-Hotline angerufen, ja, und sich da Rat geholt und so weiter und so weiter. Ja, die hatte ein richtiges Netzwerk von professionellen Auskunftgebern oder Helfern. Und als ich das gemerkt habe, war mir klar, so in dem bisherigen Beratungsstil kommen wir wirklich nicht weiter. Und es ist auch mehr als eine Rat- oder Hilflosigkeit bei dieser Klientin, sondern hier ist eine Persönlichkeitsstörung, die tiefsitzende frühkindliche Ursachen hat. Ja, und hier ist Therapie nötig, psychotherapeutisch an die eigentlichen Ursachen heranzugehen. Manche Klienten sind dazu bereit, manche nicht. Aber auch dann ist es richtig fachlich angemessen, wenn ich das dann beende.
Ja, danke. Also zusammenfassend ist es ja eigentlich so, dass es zum Wohl für mich und des Klienten wichtig ist, wirklich darauf zu achten, wo ist Beratung, wo hört sie auf und wo fängt die Therapie an. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Werner, und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke gleichfalls. Tschüss.